Und ich danke Gott für das Wort Gottes heute Morgen. Herr, lass es auf guten Boden fallen. Irgendjemand kam vorhin zu mir und sagte, wir haben heute Morgen eine ganze Reihe Erstbesucher und Gäste. Darf ich mal kurz eine Hand ziehen, wer heute das allererste Mal hier ist? Wow! Sehr schön. Also für unsere Gäste und Erstbesucher, ich habe vor einiger Zeit eine Predigtserie begonnen. Die nennt sich You in the Army Now. Und als Wiederholung und Einleitung für unsere Gäste und Erstbesucher sage ich ein paar Sätze dazu. Wir sind eigentlich schon am Ende dieser Predigtserie und die setzt sich auseinander mit dem Gedanken, dass wir uns als Christen in einem geistlichen Krieg befinden. Ob uns das gefällt oder ob wir es wollen oder nicht, wir sind mittendrin. Wir werden in diese Welt hineingeboren und du wirst automatisch in einen geistlichen Krieg hineingeboren. Es gibt zwei Reiche in dieser Welt. Ein Reich des Lichts und das Reich der Finsternis. Und wir sind einfach mittendrin. Den Bibeltext zu dieser Predigtserie finden wir in 2. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Da heißt es, nimm es auf dich, das sagt Paulus dem Timotheus, nimm es auf dich als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir für ihn zu leiden. Niemand, der in den Krieg zieht, kümmert sich noch um seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines Befehlshabers zu finden. Wir sind bei Teil 7 dieser Serie. Und von daher besonders an die Gäste und Erstbesucher der Hinweis, es macht schon Sinn, sich die ersten 6 Teile auf unserer Webseite als PDF oder als MP3 runterzuladen. Damit du einen Faden hast, damit du verstehst, wo wir herkommen, wo wir heute abschließend hingelangen. Wir haben inzwischen gelernt, dass wir einer freiwilligen Armee dienen. Aber dass auch hier ein gewisses Maß an Gehorsam und Disziplin erforderlich ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es Dienstvorschriften gibt, dass es ein Handbuch gibt wie in der Army. Und für uns ist dieses Handbuch des Lebens die Bibel. Wir haben über die Waffenrüstung Gottes gesprochen, dass Gott uns eine geistliche Rüstung zur Verfügung stellt. Das ist der Lendengurt der Wahrheit, ein Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der für das Wort Gottes steht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht jeden Tag dieses Krieges in gewaltige Schlachten verwickelt sind. Die gibt es auch, menschliche, familiäre Tragödien, der Tod eines geliebten Menschen, bedrohliche Krankheiten, eine Ehe, die zusammenbricht, Verlust vom Arbeitsplatz, finanzielle Desaster. Diese Dinge sind oft schreckliche Schlachten, die wir schlagen müssen. Die meiste Zeit haben wir es allerdings weniger mit großen Schlachten zu tun, sondern mehr mit, was man als Scharmützel bezeichnen könnte. Das sind die täglichen nervenden Herausforderungen und Dinge, die auf uns einprasseln. Das sind Missverständnisse, Ärgernisse, Zankereien, Streitigkeiten. Das reale Leben eben. Ich weiß nicht, wir hatten gestern noch, wir sind 40 Jahre verheiratet dieses Jahr. Und trotzdem haben wir noch Missverständnisse. Und trotzdem haben wir noch Missverständnisse. Wir hatten gestern, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber irgendwas habe ich gesagt, oder Martina was gesagt, ich habe es völlig einen falschen Hals bekommen und habe impulsiv reagiert. Ja. Ja. Und da denke ich, das ist unglaublich. 40 Jahre, man müsste sich doch so gut kennen, dass man jedes Wort von den Lippen abliest, die Gedanken liest und trotzdem passieren solche Sachen. Das sind diese Scharmützel, die das reale Leben mitbringt. Die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, heißt im Alten Testament. Egal, wohin ich auch sehe, ich finde in der Bibel keinen Hinweis, dass wir zu einem bequemen, problemlosen Leben berufen wurden als Christen. Ganz als junger Christ dachte ich, das müsste eigentlich so sein, wenn du Jesus kennst und als Christ unterwegs bist und deine Hausaufgaben machst und den Geist Gottes dein Leben führt, problemlos. Aber das ist eine Illusion. Gott hat uns ein sorgloses Leben verheißen, aber kein problemloses. Das ist ein Riesenunterschied. Sorglos. Apostel Paulus schreibt, alle eure Sorge werft auf ihn. Ist es Paulus? Das ist Paulus, nicht Petrus. Paulus schreibt das. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Da ist Gott gemeint. Andere Bibelübersetzung sagt, denn er ist besorgt um euch. Andere Übersetzung sagt, denn er trägt Sorge für euch. Egal wie ich es auslege und egal welche Übersetzung ich benutze, all eure Sorge werft auf ihn. Das heißt aber nicht, dass wir ein problemloses Leben haben. Ob Schlachten oder Scharmützel, während wir in diesen Dingen drinstehen, wo immer wir in den Ofen kommen und schreien, dass Gott die Umstände verändern soll, möchte Gott die Umstände gebrauchen, uns zu verändern. Tolle Erkenntnis. Weil es sind erst die Kämpfe des Lebens, die uns zu dem formen, was wir sein können, wenn wir uns bewähren. Und das gerade als Christen, Soldaten in Gottes Armee. Nimm es auf, dich als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir für ihn zu leiden, schreibt Paulus. Hat Paulus es einfach gehabt? Im 1. Korinther 11 lesen wir von seinem problemlosen Leben. Da steht, ich habe hart gearbeitet, wurde öfters ins Gefängnis geworfen, oft geschlagen und ich war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich liebe den Ozean. Ich liebe alles, was mit dem Meer zu tun hat. Angeln, alles, Surfen, Beach, Tauchen, Flaschentauchen, alles. Der größte Albtraum, der mir das Wasser irgendwo unbequem macht, ist der Gedanke, irgendwo im Meer zu treiben, fernab. So Schiffbrüchiger. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Open Waters. Den ersten Teil von 2 Tauchern, die in Australien, Nordaustralien, am Barrier Reef, da ist es wirklich passiert. Die sind mit dem Boot rausgefahren, mit so einem Tauchboot. Und da waren vielleicht 30 Taucher, 40 Taucher, keine Ahnung. Und dann haben sie einen Tauchgang vorbereitet, irgendwo da draußen am Riff. Und dann sind, keine Ahnung, 2/3 haben gesagt, ja, wir machen den Tauchgang mit und sind ins Wasser. Und ein Paar hat gesagt, wir machen es nicht, wir haben keine richtige Lust dazu, was auch immer. Die sind alle jedenfalls los, sind auch alle aufgeschrieben worden. Und dann war dieses eine Paar, das nach ein paar Minuten, eine Viertelstunde später, dann sich entschlossen hat, ach komm, wir machen es trotzdem. Und die sind ins Wasser, sind da unten rumgemacht und hin und her. Was soll ich euch sagen, also auftauchen, war das Boot weg. Keine Insel, nichts. Open Water. Das ist ein Horrorfilm. Und das ist wirklich passiert. Als wir in Australien waren, war ein Jahr später oder 2 Jahre später, haben wir auch eine Tauchcruise gemacht am Outer Reef. Und ich habe mit dem Skipper da ein Gespräch angefangen nachher, weil ich gesagt habe, ihr habt ja hier ein Riesenverfahren, bis man mal im Wasser drin ist und wenn man wieder rauskommt. Nicht alles, dass sie dich scannen oder an der Leine nehmen. Da sagt er, ja, seit diesem Vorfall vor 1 oder 2 Jahren. Ich sage, was für ein Vorfall. Und dann hat er mir genau das erzählt. Was für ein Albtraum. Und wenn ich dann lese, dass Paulus sagt, 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treiben, ist der blanke Horror. Na gut, dann sagt er, ich habe viele beschwerliche, keinen Grund nicht mehr zu baden. Ihr könnt euer Urlaub trotzdem buchen. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber oder durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christen ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt, oft litt ich Hunger und Durst, habe gefastet, oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Ist das ein Paket? Und dann kommt noch was dazu. Er sagt, dazu noch das, was täglich auf mich eindringt. Die Sorge um alle Gemeinden. Und erst im Laufe der Jahre als Gemeindeleiter ist mir richtig gedämmert, was er hier mitgemacht hat. Es gibt ja eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass ihm ein Bote Satans schlägt, dass er einen Dorn im Fleisch hat, etwas, mit dem er ringt und wo er Gott schon mit konfrontiert. Er sagt, nimm mir das weg und Gott sagt, meine Gnade genügt dir. Und es ist viel spekuliert, was das sein könnte. Meine persönliche Meinung ist, es war ein Dämon, der jeden Tag auf ihm saß und hat ihn überlaufen lassen mit der Sorge um die rausgerufene Gemeinde. Ich meine, Paulus wusste, an ihm hing der Beginn des ganzen heidnischen Christentums. Er wusste um seinen Auftrag. Und da ist dieser Dämon, der den ganzen Tag sagt, weißt du, was in Thessaloniki gerade läuft in der Gemeinde? Weißt du, was die Korinther gerade wieder für ein Ding verzapfen? Die feiern wieder Abendmahl. Ihr habt es nicht verstanden. Ein Dämon, der ihn Tag und Nacht quälte mit der Sorge um alle Gemeinden. Vorhin haben wir gehört, alle eure Sorge werft auf ihn. Aber hier, das war dämonisch, was da passiert ist. Paulus hatte sicher mit der Natur zu kämpfen und mit den Elementen, aber die meisten Leiden kamen durch andere Menschen. Und uns geht es auch nicht anders. Und um in diesen Dingen einen klaren Kopf zu behalten und in menschlichen Enttäuschungen nicht bitter zu werden, hatten wir uns daran erinnert, dass unser wirklicher Kampf nicht mit Fleisch und Blut ist, sondern mit den Machthabern der Finsternis. Wenn du vor 3 Wochen hier warst, wenn du nichts aus meiner Predigt mitgenommen hast, aber meinen kleinen Filmclip, den ich mal zusammengeschnipselt habe, den solltest du nicht vergessen. Und wir haben eine ganze Reihe Gäste und Erstbesucher, von daher kriegen wir unseren Montagmorgen-Krähen-Film nochmal zusammen. Der Film ist selbst erklärt, du wirst gleich sehen. Sind bösartig, die zwei. Stell dir vor, du könntest diese Krähen nicht sehen. Du würdest denken, was ist mit der Katze los? Stell dir vor, das ist dein Chef Montagmorgen. Bist im Büro und dein Chef wedelt beim Schwanz rum. Oh, Entschuldigung, so würde ich das sagen. Dein Chef ist gereizt. Schneid das von der Kassette runter. Als ich den Clip das erste Mal gesehen habe auf YouTube, das hat sich so eingeprägt, ich dachte, wie dämonisch das ist. Und was für ein Bild, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wenn wir die Krähen nicht gesehen hätten in diesem Film, wir hätten keine Ahnung gehabt, was in diese Katzen gefahren ist. Und so ist es oft in zwischenmenschlichen Konflikten, die wir hineingeraten, wo uns nicht bewusst ist, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Es ist dämonisch. Es ist ein Triumph des Teufels, dass es geschafft hat, dass die meisten Menschen heute glauben, es gibt ihn gar nicht. Und nicht wenige Christen sagen, naja, also einen persönlichen Teufel, Dämonen, das gibt's alles. Es gibt so irgendwie das abstrakte Böse. No. Er ist real. Okay, dann haben wir davon gehört, dass es als Soldat sinnvoll ist, in einem Krieg auf seine Ausrüstung zu achten. Nichts an Ballast mitschleppen, kein Esel auf dem Rücken. In Krieg zählt jedes Gramm, was im Rucksack ist. Bibel sagt, legt ab alle Lasten und die Sünde. Und last but not least haben wir vergangene Woche gelernt, dass auch Lobpreis ein wichtiger Teil der Kriegsführung ist. War eine super Predigt von Dirk. In diesem Bereich des Lobpreises war hammermäßig gut. All diese Dinge. Okay, das war eine Zusammenfassung. Was ich heute als Schwerpunkt noch auf dem Herzen habe, ist diese enorme Bedeutung eines Verständnisses, dass wir in einer Armee dienen. Und wenn es etwas gibt, was du in der Armee lernst, dann die entscheidende Bedeutung von Kameradschaft und Teamwork. Wir kämpfen nicht alleine. Wir können niemals alleine überleben. Wir brauchen einander. Der Einzige, den ich kenne, der den Krieg alleine gewinnt, ist Rambo. Der fliegt Hubschrauber, Kampfjets, der fährt Panzer, kann jede Waffe bedienen, braucht niemand und will niemand. Aber das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die Gemeinde Christi ist eine Armee, es ist kein Ort von Einzelkämpfern. Es ist fast unmöglich, als Einzelkämpfer da draußen, als Christ zu überleben. Ob es uns bewusst ist, ob es wirklich bewusst ist, ob wir es wollen oder nicht, wir brauchen einander. Ich habe vor Jahren mal einen Film gesehen, Dokumentarfilm über Marines in der US-Armee. Und dieser Film hat mich unglaublich beeindruckt damals. Und da haben sie gezeigt, nach ihrer Einberufung fand das erste Briefing in dieser Kaserne statt, wo die da alle sich versammelt hatten. Und der allererste offizielle Befehl des Vorgesetzten an jeden Marine lautete, such dir einen Kameraden. Such dir einen Freund, der auf Leben und Tod zu dir steht. Kein Marine gräbt einen Schützengraben nur für sich allein. Er ist immer groß genug für zwei. Er ist immer groß genug für seinen Buddy an seiner Seite. War hochinteressant. Später hat man den Leiter einer Flugstaffel interviewt. Es war ein F-18-Pilot. Und was der Bemerkenswertes gesagt hat, und ich hatte es aufgenommen und konnte es dann nochmal aufschreiben alles, hat Folgendes gesagt, es gibt nichts Beruhigenderes für mich, als zu wissen, dass im Falle eines Kampfeinsatzes meine Kameraden in der Nähe sind. Ich weiß, dass sie zu jeder Zeit bereit sind, ihr Leben für mich zu riskieren, genauso wie ich es für sie tun würde. Wir sind unzertrennlich zusammengeschweißt. Ich kenne jeden einzelnen von ihnen so gut wie mich selbst. Ich kenne ihre Frau und ihre Kinder, ihr Lieblingsgericht. Ich kenne die Namen ihrer Hunde und Katzen. Ich weiß, was sie denken, was sie fühlen, was sie fürchten. Wow, das fand ich gut. Das ist die Grundlage für jeden Erfolg einer Armee, wo es um Leben und Tod geht. Man muss sich aufeinander verlassen können. Zusammenhalten und leben. Marines, gut ausgebildet, gut ausgerüstet, ihrem Heerführer gehorsam und bereit, ihr Leben füreinander zu lassen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht physisch dran denken, unser Leben füreinander zu lassen. Zumindest wir in unserer Gesellschaft nicht. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Aber wenn du heute siehst, was im Nahen Osten passiert, im Irak, in Syrien, überall, wo Christenverfolgungen teilweise sind, kriegt das Ganze eine völlig neue Dimension. Was für eine Lektion für uns Christen. Und wie sieht es bei uns aus? Nicht nur, dass wir in der Regel schlecht ausgebildet sind, wir haben keine Ahnung, wie man eine Waffenrüstung anlegt, geschweige denn, wie man sie gebraucht. Und es sterben mehr eigene Leute im Friendly Fire als Feinde. Das ist das Traurige in unserem westlichen Christentum, dass unsere größten Widersacher oft die Geschwister sind. Der größte Teil von Menschen, die Gemeinde verlassen, verlassen sie nicht wegen der Welt da draußen, nicht weil sie einen zänkischen Chef haben oder weil die Welt ihnen das Leben schwer macht, sondern weil sie es im Haus Gottes nicht aushalten. Ich bin 37 Jahre unterwegs. Ich weiß, von was ich rede. Das ist Friendly Fire. Wisst ihr, was Friendly Fire ist? Wenn du aus Versehen deine eigenen Leute erschießt. Und was da im christlichen Lager an Spaltungen und Zerwürfnissen läuft, da kommen dir die Tränen. Und nicht nur das, dann sind wir Christen auch die einzige Armee in der ganzen Welt, die ihre Verwundeten am Ende auch noch umbringt. Hast du schon gehört, was der Sohn so gemacht hat? Was hat er denn gemacht? Ist ohne Fahrschein der S-Bahn gewesen. Erwischt worden. Hat den Schaffner noch beleidigt. Wow, das gibt's ja nicht. Da muss ich sofort meinem Hauskreis mitteilen. Das muss ich Facebooken. Das ist, der gehört sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und gut, dass wir alle so fehlerlos sind. Auf einer Konferenz in Stuttgart hat Peter Wenz einmal darüber berichtet, wie die Zukunft der Kirche in Deutschland aussehen wird, wenn nicht etwas passiert. Das war eine Studie, die sie gemacht haben. Die Prognose ist die, dass bis zum Jahr 2040 die Hälfte der evangelischen Landeskirchen ihre Tore schließen wird. Von den Freikirchen wird es ein Drittel sein, Ein Drittel wird dahin dümpeln und gerade mal ein Drittel der bestehenden Freikirchen wird noch relevante Gemeinde sein, wenn nicht irgendwas passiert. Weil wir nicht verstehen, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Weil wir die Bedeutung von Gemeinde nicht verstehen. Weil wir nicht verstehen, dass es kein Leben als Christ gibt außerhalb Gemeinde. Weil wir nicht verstehen, dass Jesus ohne Gemeinde gar nicht zu haben ist. Weil wir nicht verstehen, dass jeder Einzelne von uns einen Auftrag hat, das Haus Gottes mitzubauen. Und weil wir nicht verstehen, dass wir füreinander Verantwortung tragen. Galater 6 steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wie sieht die Praxis aus? Wie bei den Katzen vorhin. Da wird gebissen und gekratzt. Gemeinden, die sich über die Farbe der Tapeten spalten. Gemeinden, die sich über Dinge in die Wolle kriegen, wo du denkst, wie kann das sein? Der einzige Grund, der mir oft einfällt, ist, es geht uns einfach zu gut. Weil Not und Leid und Kampf und richtiger Krieg und Druck und Bedrängnis schweißen Christen zusammen. Das habe ich schon immer gesagt. Im Dritten Reich, wer immer im KZ gesessen hat, die haben im KZ nicht gesessen. Und da haben sich keine Baptisten mit evangelischen Landeskirchnern gestritten über die Art, wie man Abendmahl nimmt. Das sage ich euch. Wenn es darauf ankommt, dann ist es Not und solche Dinge, die uns zusammenschweißen. Und es ist oft genug, auch in der Geschichte der Christenheit, waren diese Dinge Auslöser für Erweckung. Gemeinden, wo man respektlos und lieblos miteinander umgeht. Der Apostel Paulus hat herbe Worte dazu gebraucht. Er schreibt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Das ist heftig. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Das ist keine Vielleicht-Option. Johannes schreibt hier nicht, guck dich nach denen um, die nett sind, pflegeleicht. Alle sind gemeint, alle unsere Geschwister. Das ist keine Vielleicht-Option, das ist ein Gebot. O lieber Herr, rette mich vor deinen Nachfolgern. Solche Gebete werden nicht erhört. Wie viele Stellen im Neuen Testament reden davon, wie wir uns als Geschwister im Glauben verhalten sollen. Kein Wunder wurde Paulus schon damals täglich mit Sorgen über die Gemeinden überlaufen. In Epheser 4 schreibt er so, ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ein Text der Superlative, da kannst du 3 Jahre Exegese draus machen. Aber der Kern ist, wahrt die Einigkeit. Ich liebe es ja, Bilder oder Filmclips für Illustrationen gebrauchen. Ich bin immer auf der Suche, ob ich irgendwo was finde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Teil 1, den ich hier gepredigt habe. Und an diesen einen Satz, an diese Worte. Wann warst du das letzte Mal zu Hause? Vor 2 Jahren, 264 Tagen, nur diesen Vormittag. Ihr wisst, von was ich rede. Das war ein Clip aus dem Gladiator-Film, den wir im ersten Teil der Serie gesehen haben. In dem gleichen Film kommt noch eine Stelle vor, die es mir angetan hat. Passend zu dieser Thematik von Zusammenstehen. Und Andreas hat mir gesagt, er hat es geschafft, diesen Clip irgendwie zu extrahieren. Können wir den zeigen? Der zweite.
Erpicht auf erbarmungslose Eroberung und Zerstörung. Euer Kaiser präsentiert euch jetzt die Barbarenhorde.
Einer von euch bei den Truppen?
Ja.
Ich habe mit dir in Winterbanner gedient.
Ihr könnt mir helfen. Was immer aus diesen Toren herauskommt. Wir haben eine bessere Überlebenschance, wenn wir zusammenhalten. Versteht ihr?
Das Schicksal des Imperiums.
Wenn wir zusammenhalten, werden wir überleben.
Dieser präsentiert euch die Legionäre des Scipio Africanus.
Okay, danke. Was für eine Szene. Was immer aus diesem Turn herauskommt, wir haben eine bessere Überlebenschance, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir zusammenhalten, werden wir überleben. Für uns sind die Tore der Welt diese Tore. Die Welt hat verschiedene Tore. Und was immer aus diesen Toren rauskommt, ist Ablehnung und Anfeindung gegen alles, was das volle Evangelium angeht. Durch eines der Tore, das die Welt geöffnet hat, fiel mir bei der Vorbereitung so ein, durch eines dieser Tore hat vor einiger Zeit ein ganz neuer, perfider Gegner die Arena betreten. Es ist ein Biest, das sich Toleranz nennt, mit einem erklärten Endziel von Akzeptanz. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viel Gerede wir haben in den letzten 1, 2, 3 Jahren? Wie Toleranz gefordert wird für alle möglichen Dinge? Und Akzeptanz für ganz bestimmte Dinge? Und das größte Schlachtfeld, das hier eröffnet wurde, ist Ehe und Familie. Es kann gar nicht schrill und schräg genug sein. 3 Männer, 7 Frauen, 14 Kinder aus 8 Ehen wird hier neu als Ehe definiert. Es kann nicht schrill genug sein. Und für alle Formen neu definierter Ehe wird gesellschaftlich massiv Toleranz und Akzeptanz gefordert und propagiert. Ist euch das schon aufgefallen? Es ist massiv im Gange. Aber wehe, du stehst zur biblischen Familie in einer Ehe von Mann und Frau und Kindern, dann zeigt dieses Biest ein intolerantes Gesicht. Tut mir leid, wenn ich da wenig Hoffnung mache, aber der Druck auf unseren Glauben wird zunehmen. Deswegen, wir haben eine bessere Überlebenschance, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir zusammenhalten, werden wir überleben. Und wir werden keinen Schiffbruch im Glauben erleiden. Der Grund für die jahrhundertelange Vorherrschaft der römischen Armee war, dass sie erstklassig trainiert, super gut ausgebildet waren, für ihre Zeit erstklassig bewaffnet, dass sie absolut gehorsam und diszipliniert waren und dass sie auf dem Schlachtfeld zusammenstanden wie ein Mann. Was in den Geschichtsbüchern überliefert ist und was du in jedem alten Historienfilm siehst, während wilde Horden von Germanen und Kelten und Gallien kreuz und quer auf die römischen Legionen losstürmen, stehen die Römer diszipliniert Seite an Seite. Das war ihre Art von Kriegsführung. Jeder schützt seinen Kameraden, jeder hat seinen Platz und seine Aufgabe. Die Schildkrötenformation ist keine Erfindung von Asterix und Obelix. Die gab es wirklich. Ich weiß, dass nicht jeder Bruder und jede Schwester die Allerliebsten sind. Ich bin es vielleicht auch nicht immer. Wir alle haben so unsere Tage, wo es ein bisschen knirscht im Gebälk. Nicht jeder Bruder, nicht jede Schwester ist schon in Christus gereift. Viele stehen am Anfang. Manche wachsen relativ langsam. Es sollte schneller gehen. Nicht jeder ist uns der Sympathischste, aber wir sind Geschwister. Und vielleicht kommt der Tag, wo du ein Erlebnis hast, wie ich es hatte vor über 30 Jahren. Und ich möchte das gerne erzählen, weil das war einschneidend, für immer. Wir hatten in der Freien Christengemeinde, als wir die Gemeinde damals gestartet haben, ganz am Anfang waren wir noch in der Krämerstraße hier in Hanau, hatten wir damals ein neues Gemeindemitglied bekommen, namens Willi Lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind noch 7 Leute, die Willi Lang noch kennen. Er ist mittlerweile wahrscheinlich schon 2 Jahrzehnte beim Herrn. Willi Lang war damals schon ein älterer Herr, der Zeuge Jehova gewesen war und sich nach 30 Jahren bekehrt hat zu Jesus Christus. Hat zum Glauben gefunden, es ist ihm aufgegangen, was Jesus Christus wirklich bedeutet. Und ist natürlich auf der Stelle bei den Zeugen Jehovas rausgeflogen. Hat noch mit seiner Frau in derselben Wohnung gewohnt. Wir hatten einen Vorhang quer durch die Wohnung. Die Wohnung war aufgeteilt. Nur der Küchentisch und das Bad durften sie gemeinsam benutzen. Hat jahrelang mit seiner Frau am Marktplatz gestanden, mit dem Wachturm. Und jetzt stand seine Frau alleine da. Und wenn er vorbeiging, hat sie sich weggedreht. Wow. Die Sache war, Willi hatte einen Sprachfehler und wenn er etwas nicht hatte, dann war es die Gabe zu predigen. Er hat es mehrfach versucht, in der Gemeinde zu predigen, hat unseren Pastor damals bewegt, auch irgendwo ab und zu mal eine Plattform zu geben, vielleicht mal eine Bibelstunde zu machen, aber es war katastrophal. Er hatte nicht die Gabe zu predigen. Nachdem er in der Gemeinde nicht mehr predigen durfte, hat er sich in den Gottesdiensten zum Beten berufen gefühlt. Wir hatten damals in der Gemeinde immer noch, in der kleinen Gemeinde ist es eher möglich, wie jetzt hier, je größer wir werden. Und wir hatten damals einfach auch diesen Stil, dass wir eine Anbetungszeit, auch eine Zeit hatten, wo jeder frei beten durfte. Und Willi hat das wörtlich genommen. Es waren lange Gebete, sehr lange Gebete, inklusive Exegese von Bibelstellen, Erbauung, Ermahnung, Zurechtweisung. Es war alles drin. Lieber Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort aus 1. Korinther 3, wo es heißt, dass dein Sohn Jesus der Grund ist, auf dem wir bauen. Und Herr, das Feuer wird einmal enthüllen, was wir darauf gebaut haben, Stroh oder Edelstein oder Gold. Und die Flammen der Reinigung werden es enthüllen. Und mancher, dessen Werk verbrennen wird, ja, wird gerade noch so eben wird durchs Feuer gerettet werden. Aber wir wollen ja nicht vergessen, dass wir der Tempel deines Heiligen Geistes sind. Wer den Tempel verdirbt, den wirst auch du verdirbt. Kannst du dir vorstellen, er hat einen kompletten 1. Korinther 3 ausgelegt, bis er fertig war mit seinem Gebet. Und wir hatten dann irgendwann auch das richtige Wort gefunden. Wir sagten, der Willi betigt wieder. Also durfte er nach einer Weile auch nicht mehr betigen, weil es hat den ganzen Gottesdienst gesprengt. Jetzt hatte er aber noch den missionarischen Eifer der Zeugen nicht wirklich ablegen können. Und Zeugen haben Eifer, gibt es keine Frage. Und als es in der Gemeinde nicht mehr ging, hat er eben in der Öffentlichkeit sein Ding gemacht. Und dann musste er am Marktplatz nicht mehr mit dem Wachturm still dastehen, sondern jetzt bei den Pfingstlern konnte er endlich öffentlich predigen. Und das hat er auch gemacht. Er hat die Hammerstraße dominiert, er hat den Marktplatz umgekrempelt. Samstags morgens, du bist an Willi lang nicht vorbeigekommen. Alter Mann, so ein Brauschebart, ein Riesenkreuz und so eine Bibel, die kannst du kaum heben. Und da war er am Predigen an jeder Ecke. Ja, war ja Rentner, hatte alle Zeit der Welt. Anfang 83 war dann irgendwann ein Artikel im Hanauer Anzeiger mit seinem Bild, weiß ich noch, die Überschrift, der Bischof von Hanau. Dass er den Leuten auf den Nerv ging und man sich über ihn lustig mache, hat ihn nicht gestört, kein bisschen, jetzt erst recht. Wir haben tolle Sachen erlebt mit Willi, ich weiß noch, wer von euch das Chibo kennt am Marktplatz, die Chibo-Filiale da, das Café. Und ich weiß, das war 82. Irgendjemand hat uns gesagt, die bauen um und die haben eine riesen Theke, die hätten wir gut gebrauchen können. Wir haben sie auch gekriegt dann für unseren Büchertisch, so als Bücherraum, Vorraum. Er sagt, die müssten wir nur irgendwie selber abholen und weg. Und das war ja direkt an der Krämerstraße um die Ecke. Und ich weiß noch, dass wir mit 10, 15, das Ding hat 300 Kilo mindestens gewogen, war 6 Meter lang, eine Theke, massiv. Und wir haben mit 10, 15 Leuten sind wir dahin und haben diese Theke versucht, da auszubauen. Dann haben wir sie ausgebaut, haben sie aus der Tür raus, wir kommen so beim Chibo raus und haben sie einen Moment abgestellt, weil wir die Arme schon auf der Erde, da springt unser Willi lang auf diese Theke. Die Reinkarnation Johannes des Täufers, ich sag's euch. Wow! Leute, da waren wir nun, die junge freie Christengemeinde Hanau, gesegnet mit einem alten, bärtigen Ex-Zeugen mit einer riesen Bibel, riesen Holzkreuz im Hals, der sich für die Reinkarnation von Johannes der Täufer hält, in der Hanauer Innenstadt Feuerpech und Schwefel predigte. Und es ist interessant, seltsam, in Englisch sagt man weird, weird attracts weird, seltsam zieht seltsam an. Nach einer Weile hat er von einem ebenfalls älteren Herrn Gesellschaft beim Missionieren in der Hanauer Innenstadt bekommen, der hieß Otto, der dürfte auch schon einige Jahre nicht mehr unter uns sein. Und Otto war ein ganz anderes Kaliber noch. Der hat es ganz besonders auf die Frauen abgesehen gehabt. Genauso eine dicke Bibel, Hammerstraße, hat einen bevorzugten Platz gehabt. Und da kamen die Damen vorbei, ihr unzüchtigen Huren mit euren kurzen Röcken und eurem Schmuck und den Lippenstiften da. Ganz so schlimm war unser Willi nicht. Aber dennoch, ganz ehrlich, würdest du gerne von so jemandem in der Stadt erkannt und umarmt werden? Weil ich laufe über den Marktplatz, samstags morgens, tausende von Leuten, und da kommt der Willi mir entgegen. Oh Manfred, komm her, alles guckt, jeder kannte Willi. Ja? Und dann fragen dich die Leute, ach, du kennst den? Ja, nicht so wirklich, nur ganz flüchtig. Mir ging es so. Es ging allen so. Mitte 83 hatte ich eine ganz persönliche Katastrophe erlebt. Die hat mich damals beinahe das Leben gekostet. Und es endete damit, dass ich in Hanau im Finsens-Krankenhaus war. Ich lag im Finsens-Krankenhaus in einem Zustand von Panik und in einem Zustand, wo mein Draht zu Gott völlig abgerissen war. Es ging mir dermaßen schlecht. Und ich lieg da in meinem Elend am Krankenzimmer und eines Morgens geht die Tür auf und ich bekomme Besuch in meinem Elend von Willi. Mein erster Gedanke war, oh Herr, nicht das noch. Und dann kam er in mein Bett, hat sich einen Stuhl geholt, hat sich hingesetzt. Wir haben kaum ein Wort geredet. Der saß nur neben meinem Bett und hat mir die Hand gehalten. Und was Gott in dieser Stunde gemacht hat, in meinem Herzen, kann ich kaum erklären. Wie dieser alte Mann da so sitzt und ich ihn angesehen habe, habe ich so eine Liebe Gottes für diesen Mann gespürt, dass mir die Tränen kamen. Und an dem Tag habe ich was begriffen, was ich nie wieder vergessen werde. Wie kostbar selbst schräge Geschwister sind. Das war das Wort für die Band, schräge Geschwister. Also das war jetzt keine Assoziation. Aber selbst schräge Geschwister sind so kostbar. Wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen können, der Liebe Gottes unser Herz wirklich durchdringt und du spürst, wie sehr Gott sie auch liebt. Wie wäre es, wenn wir das beherzigen und uns als Geschwister hier bei der C3 mit diesen Augen lernen zu sehen? Wenn wir darauf verzichten, uns zu beißen und zu fressen, selbst wenn es uns manchmal danach ist. Wenn wir uns klar machen, wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Dass wir zusammenhalten und überleben. Das ist die Gemeinde, von der ich träume, die ich mitbauen möchte. Wo man im Geist lebt und die drei Grundregeln des Lebens im Geist befolgt. Wo man nicht anmaßend nach eitler Ehre trachtet. Wo man sich nicht zum Streit herausfordert oder zum gegenseitigen Ärgernis wird und wo man sich nicht beneidet. Das schreibt Paulus, die Grundregeln des Glaubens. Nicht nach eitler Ehre trachten, nicht zum Streit herausfordern, sich nicht zum gegenseitigen Ärgernis werden und sich nicht beneiden. Das sind die Grundregeln des Zusammenwirkens einer Gemeinde. Eine Armee von Männern und Frauen, die ein ansteckendes, unverkrampftes, authentisches Christenleben führt. Die zusammenhalten und überleben. Ist da was dabei gewesen für den einen oder anderen? Ich möchte euch einladen, kurz aufzustehen. Ich möchte euch herausfordern, heute Morgen in euren Herzen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, ich möchte in dieser Armee, in der ich diene, für meine Geschwister da sein, koste es, was es wolle. Ich möchte meinen Part einnehmen. Ich möchte lernen, auch die Eckigen und die Kantigen zu tragen und zu ertragen und sie mit deinen Augen zu sehen. Für die Menschen zu beten, die vielleicht quer sind, die vielleicht schräg sind, was immer. Das ist das, wozu Gott uns herausfordert. So eine Gemeinde möchte ich bauen. Jesus hat gesagt, daran werden alle Menschen erkennen, alle, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr untereinander habt, an dem Respekt, den ihr miteinander auslebt. Das ist mein Wunsch. Lasst uns Riesenherzen bekommen, im Übersehen von Schwächen, von Dingen, die uns hier und da ärgern, Sachen, die nicht so laufen, wie sie sollten. Das werden wir immer haben. Sache ist, wie gehen wir damit um? Ich lade dich ein. 30 Sekunden. Gib Gott eine Antwort in deinem Herzen. Sag Gott, hier bin ich. Ich bin dabei. Ich krieg so ein Schild, ein Schwert, einen Helm, alles, was dazu gehört. Und ich reihe mich ein in diese Armee und helfe meinen Geschwistern und helfe der Gemeinde, dahin zu kommen, wo du sie haben willst. 30 Sekunden. Etwas ist, was jeden von uns angeht, wo niemand ausgeschlossen ist, wo jeder irgendwo sich findet. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Gemeinde zu bauen, an der du wohlgefallen hast. Hilf uns, unseren Platz einzunehmen. Eine relevante Gemeinde in dieser Stadt zu bauen, Einfluss zu nehmen, weil dein Geist hier ist, weil du hier bist, weil du unser Heerführer bist, Herr. Schenk uns weite Herzen, groß im Vergeben. Hilf uns, Herr, dass wir füreinander einstehen, dass wir einander die Lasten tragen. In Jesu Namen. Amen.